ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
All You Can Stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Stream. Nicht erschrecken, wir sind's. Ja, ihr hört richtig, wir sind's tatsächlich und wir melden uns zurück mit einer Sonderfolge, mit einer schaurig schönen Sonderfolge. Wir haben uns nämlich entschieden, zu Halloween mal wieder etwas zu machen. Also, wir sind da mit einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Sehr schön, dass du auch dein Halloween-Kostüm rausgeholt hast, Micha. Ich freue mich, dich zu sehen.
Moment mal, so sehe ich doch immer aus. Ja, hi Melanie.
Na, was wollte ich sagen? Ach ja, ich wollte sagen, also wir haben zwei ganz, ganz tolle Themen heute mit dabei, die sich uns quasi aufgedrängt haben. Und was die beiden Themen vereint, so viel kann ich schon vorwegnehmen, ist, dass sie sich mit Vampiren beschäftigen. Und da, also ich habe natürlich als Teenager als Kind der 90er habe ich natürlich jetzt eine Verbindung mit Vampiren, die sich so ein bisschen aufdrängt, die du wahrscheinlich auch gleich erraten kannst. Aber erstmal an dich die Frage, was glaubst du denn, was macht diesen Mythos Vampir so faszinierend? Warum greifen immer wieder Menschen dieses Thema auf, die Liebe zwischen Blutsauger und sterblichen Personen?
Ich glaube, Liebe ist das Schlüsselwort. Ne? Das ist ja anders als bei anderen Horrorfiguren, dass du tatsächlich, anders als bei einem Werwolf oder bei einer Mumie oder bei irgendwelchen Monstern, ja, so eine zwischenmenschliche Beziehung hast. Ne? Und das ist ja nicht umsonst, dass du auch auf diese Filmreihe, auf die du da gerade anspielst, dass es ja da auch um Romantik und Liebe und dann sogar um ewige Liebe geht. Also wenn man weiß, dass Vampire ja zumindest potenziell ewig leben können, dann hat das natürlich schon so eine romantische Komponente, ne? Dass du dann für immer verbunden sein kannst mit jemandem.
Ich glaube, es ist auch das Verbotene. Wenn du weißt, das ist eigentlich nicht richtig und es darf eigentlich nicht sein und es hat immer so eine Gefahr, die da mit drin schwebt, weil du könntest ja potenziell sterben, er könnte dich ja töten, er könnte dich durchgehend töten. Ich glaube, das macht den Reiz da auch so ein bisschen aus, weil wenn es erlaubt wäre, wäre es, glaube ich, nicht so spannend.
Ja, und das Körperliche natürlich auch, ne? Also das hat schon eher was Sinnliches, ne? Dass du dann eben diesen, der Kuss wird dann zum Biss oder umgekehrt, da gibt es schon eine Menge Gemeinsamkeiten.
Bis zum Morgengrauen, bis zur Mittagsstunde, bis zum Abendrot und bis in die Nacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Twilight ist auf jeden Fall das Stichwort, hat mich natürlich viele, viele Jahre begleitet. Robert Pattinson hat es zum Star gemacht, was ich aber gerade ganz witzig fand. Ich habe eben noch mal ein paar Videos geguckt und der war ja selber mit der Rolle zu der Zeit überhaupt gar nicht einverstanden. Also hat auch währenddessen gesagt, also das waren Bücher, die vielleicht nicht hätten veröffentlicht werden sollen, die vielleicht im Kopf der Autorin hätten bleiben sollen.
Hat er das damals schon gesagt?
Ja, hat er damals schon gesagt. Okay. Was ich auch spannend finde, also ich glaube, er hat es sogar im Audiokommentar der DVD auch noch gesagt, wo er das kommentiert, wo man sich fragt, das hat dich zum Star gemacht. Vielleicht solltest du in dem Kontext irgendwie doch ein bisschen dankbarer sein. Also ich weiß es nicht. Also ich kann ihn verstehen, aber es war halt sein Durchbruch, ne? Das darf man nicht vergessen.
Wobei Audiokommentar, da haben die Leute waren die Leute schon im Kino, da haben die Leute schon die DVD gekauft. Da kann man dann auch mal ein bisschen losledern. Ne?
Ja,
wahrscheinlich beim letzten Film hat er das dann erst gemacht.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt aber auch Videos, es sahen aus wie Videos von der Pressetour, weil die Plakate im Hintergrund hingen und so weiter. Also da hat er sich auch dazu schon geäußert. Mhm. Und ja, also es ist sehr amüsant. Ne? Also aus heutiger Perspektive finde ich das unglaublich lustig. Ich weiß nicht, wie ich es damals gefunden hätte, wenn ich es gesehen hätte, aber naja.
Da können wir auch mal zu gegebener Zeit mal drüber sprechen, über DVD-Kommentare.
Ob das sehr gerne.
Was dich begeistert oder ob du das so eine Meinung hast. Dann lass uns das mal verschieben. Aber ja, heute geht es ja erstmal ums Gruseln und ums Schauern. Aber wo du vorhin gesagt hast, wir sind so außer der Reihe, stimmt natürlich. Das ist natürlich auch ein guter Ansatz für alle, das Glockensymbol mal zu aktivieren und abonnieren ja sowieso, weil dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn mal so eine Sonderfolge wie in diesem Fall kommt, also Halloween-Special sozusagen, was wir ja übrigens auch schon im vergangenen Jahr gemacht haben. Da hatten wir ja, was wir fürchten, ZDF-Serie gemacht, die dann ja kürzlich auch einen deutschen Fernsehpreis gewonnen hat. Also die Folge könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Und du hattest damals was vorgestellt? Die Rocky Horror Picture Show
war
das,
glaube ich. Bei Disney Plus. Ich guck mich gerade mit großen Augen an. Ich war mir gerade auch nicht mehr so sicher. Aber ja, es war die Rocky Horror Picture Show, ja, die ich mit sehr viel Genuss damals gesehen habe. Auch nochmal im Büro. Zur Freude sämtlicher Kollegen. Aber wenn ihr da nochmal was
plötzlich losgetanzt hast im Besprechungsraum.
Ja, aber heute haben wir andere Sachen dabei, die auch sehr schön sind. Micha, magst du mal kurz einen Überblick geben? Es ist ja sehr übersichtlich. Wir haben wie immer eine neue Sache und einen Klassiker dabei.
Es ist sehr, sehr übersichtlich diesmal. Und zwar startet Love Sucks, eine neue, auch ZDF-Mediathekenserie mit Damian Hardung. Du hast allerdings auch mit der Hauptdarstellerin gesprochen, kannst ein bisschen was davon erzählen und natürlich auch die Serie gesehen. Und ich stelle dann einen Klassiker, also so wie wir es immer machen, ja auch bei unseren Weihnachtsfolgen, dass wir sagen, wir haben in jeder Folge was Neues und was Altes, würde ich jetzt nicht sagen, was Bewährtes, sagen wir mal so. Dabei also ein Gruselklassiker, und zwar habe ich mir ausgesucht Bram Stokers Dracula von 1992 von Francis Ford Coppola. Ja, wir haben es gerade schon erwähnt, sie sind einfach nicht tot zu kriegen, die Vampire. Seit gefühlt, nicht nur gefühlt, ich glaube seit 100 Jahren oder nee, noch länger, seit über 100 Jahren sind sie eine Konstante in Kinofilmen, inzwischen auch in Serien, mittlerweile auch in der ZDF-Mediathek angekommen, weil da geht's jetzt ganz aktuell um Love Sucks. Neue achtteilige Serie, die Folgen sind so ungefähr eine halbe Stunde, was ich schon mal sehr sympathisch finde, hatte ich ja schon mal gesagt. Ein Format, was mir sehr entgegenkommt. Love Sucks, und du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Kannst du jetzt mal verraten, worum es darin geht?
Ja, du hast es schon gesagt, es geht um Vampire, aber in erster Linie geht es um eine junge Frau, und zwar Zelda. Und Zelda lebt mit ihrer Familie, also mit ihrem Bruder und mit ihrem Vater auf dem Rummel, ist dort als Boxerin aktiv, wurde von ihrem Vater von klein auf an als Boxerin ausgebildet, und Besucher können sich das dann eben vor Ort anschauen. Und sie trifft auf Ben. Und fühlt sich sofort zu ihm hingezogen, eben auf dem Rummel treffen die das erste Mal aufeinander. Was sie aber noch nicht weiß, ist, dass Ben nämlich ein Vampir ist und ihre Familie dem nicht so positiv gegenübersteht, dass sie jetzt anfängt, einen Vampir zu daten. Und dementsprechend ist das eine große Liebesgeschichte, die da losgeht, die natürlich gewissermaßen verboten ist.
Damian Hardung, hatten wir schon erwähnt, ist ja so der Mann der Stunde, eben spätestens seit Maxton Hall. Wer ist noch dabei? Also auch gerade die weibliche Hauptrolle.
Die weibliche Hauptrolle, nämlich Zelda, wird gespielt von Havana Joy, die ich ehrlicherweise auch noch nicht kannte, ist ein absolutes Nachwuchstalent, hat jetzt so ihren ersten großen Part quasi in Love Sucks und macht das richtig gut, wie ich finde. Also echt eine Entdeckung, die da aus dieser Serie jetzt hervorgeht. Sie ist aber nicht die einzige, also eine zentrale Rolle spielt zum Beispiel unter anderem auch noch der Bruder von Damian Hardung, aka Ben, und zwar wird der gespielt von Rick Ocon, den wir garantiert auch kennen, unter anderem aus Das Boot, das hat er gemacht, und er war ja lange auch als Kommissar im Dortmunder Tatort mit dabei, also der ist für viele Leute auch kein unbekanntes Gesicht. Und dann haben wir noch zum Beispiel Lisa Marie Coroll ist auch mit dabei. Die kennt man ja als Tina aus den ersten Bibi und Tina-Filmen in einer kleinen Rolle. Also es sind dann immer so Gesichter, die sich gerade jungen Leuten vielleicht schon mal eingebrannt haben.
Das ist auch für unser internes Bingo eigentlich auch schon wieder Doppelbingo, ne? Also erst haben wir über Twilight gesprochen.
Und Damian Hardung spielt schon wieder mit Tina, weil Harriet Herwig-Matten, die ja in Maxton Hall die Hauptrolle spielt, hat ja auch Tina gespielt in der Serie von Prime Video.
Du bist kurz davor, einen neuen Trend auszurufen, oder? Kann das sein? Ihm fehlt dann nur noch eine Tina-Darstellerin. Okay, ja, gut zu wissen. Ich habe den Filmtitel als erstes gehört und bin eigentlich davon ausgegangen, dass das so ein bisschen in Richtung Komödie geht. Weil irgendwie dieses Love Sucks ist ja so doppeldeutig, Wortspiel. Das war so mein Eindruck. Da kannst du mich aber nicht bestätigen.
Nee, überhaupt nicht. Also das ist vieles, aber es ist keine Komödie. Ich war auch sehr überrascht. Also es spielt in Frankfurt, beziehungsweise am Stadtrand von Frankfurt. Dort ist nämlich dieser Rummel angesiedelt. Also du hast schon diesen extremen Kontrast zwischen dieser spielerischen Welt des Rummels eben und diesem krassen Bankenleben in Frankfurt. Also da spielen die schon sehr, sehr arg mit. Und das Ganze ist, und da war ich aus ZDF-Sicht irgendwie sehr, sehr überrascht, weil das ein bisschen untypisch ist für die öffentlich-rechtlichen Sender. Das ist ungewöhnlich gemacht. Also es ist sehr, sehr düster. Sehr, sehr dunkel, sehr, sehr viel Schnitte, sehr, sehr viel Blut. Also gerade in den ersten beiden Folgen sieht man schon ein ziemliches Massaker, würde ich jetzt sagen, wo ich mich gewundert habe, dass das im ZDF so in der Art und Weise produziert wird.
Ich habe auch den Eindruck, dass die speziell auf dieser Schiene, und das ist ja jetzt auch aus gutem Grund im Herbst programmiert, also auch in den Wochen vor Halloween, dass die da bewusst mehr in diese Genre-Richtung gehen beim ZDF. Also wir hatten vorhin schon dieses Was wir fürchten angesprochen, die Serie, die sie das letzte Jahr gestartet haben, dass da auch durchaus auch die Bereitschaft da ist, zu experimentieren und sich halt wirklich in diese Genre-Richtung zu begeben und das zu umarmen.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und sie haben sich dafür natürlich einen Sender ausgesucht, auf dem sie das gut machen können, weil es läuft ja nicht im Hauptprogramm des ZDF, das muss man auch immer erwähnen, sondern es läuft auf ZDF Neo. Und Neo ist ja bekannt dafür, dass sie vielleicht auch nochmal Spielereien wagen oder Serien aus Amerika oder Großbritannien nehmen, die eben so ein bisschen aus der Reihe fallen, die man im Hauptsender des ZDF nicht unbedingt erwartet hätte. Und bei Love Sucks haben sie sich definitiv was getraut. Also das habe ich in der Form im deutschen Fernsehen wirklich noch nicht gesehen.
Du hast gerade gesagt, so eine düstere Stimmung oder sehr dunkel wirkt das alles. Gibt es denn darüber hinaus dann wirklich so echte Gruselmomente? Also wir kennen ja diese Jumpscares, diese Momente, wo du als Zuschauer erschreckt wirst. Oder wie stellt sich der Grusel oder diese Gruselstimmung da ein?
Also ich finde, sehr, sehr prägnant ist eine Szene, die schon in der ersten Folge, beziehungsweise in der zweiten, es geht so folgenübergreifend, wo die sich es fühlt sich wie ein Techno-Club an, aber es ist in der Villa der Vampire angesiedelt und du hast wirklich so eine Party-Szene und es ist extrem dunkel, du hast diesen Techno-Beat, der dir die ganze Zeit aufs Ohr knallt und du hast dann ganz, ganz schnelle Schnitte und dann hast du immer wieder Vampirgesichter, die blutüberströmt dann eben eingeblendet werden und da ist ein extremer Horrorfaktor vorhanden, vor allem wenn du siehst, wie sie die dargestellt haben, also wirklich Blut überströmt den ganzen Körper, dann die Zähne auch extrem gruselig. Also da ist auf diese Art und Weise wirklich so ein Horrorfaktor vorhanden. Ob sie da jetzt direkt Jumpscares mitten in die Handlung eingebaut haben, das ist mir bisher nicht aufgefallen, glaube ich auch nicht. Also sie setzen da eher auf andere Gruselmomente.
Wie sehr geerdet sind denn diese Vampire oder diese Vampirfamilie im normalen Leben? Also haben die dann Jobs oder können die wirklich nur nachts unterwegs sein? Also wie wird mit diesen klassischen Vampir-Klischees da umgegangen? Weil das ist ja auch eine Sache, wo du dir überlegen musst, wenn du heute eine Vampir-Serie drehst, es gab schon 2583 Vampir-Verfilmungen. Wie gehst du damit um? Was für eine Art Vampir zeigst du in deiner Serie?
Also ich muss immer an Twilight zurückdenken, wo du den Edward hattest, der ins Licht getreten ist und angefangen hat zu glitzern. Das ist natürlich auch... Also das war schon special, lass es mich so formulieren.
Die glitzern, wenn die Sonne sie trifft, oder wie?
Ja, genau. Also Edward hat, also wenn der ins Sonnenlicht getreten ist, hat er massiv angefangen zu glitzern.
Aber nicht in Staub verfallen, so wie das ja vor ein paar Jahrzehnten früher noch der Fall war.
Ja, er hat geglitzert. Also, und in dem Fall, er wäre dann von den Volturi ermordet worden, weil er darf ja nicht in Sonnenlicht, weil das, ja, okay, vergiss es, wir schweifen ab.
Nein.
Aber in Love Sucks, also auch Licht spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Also die erste Folge beispielsweise wird sehr, sehr viel auch im Halbdunkel gedreht. Also Dämmerung ist da ein Faktor, wo die Vampire natürlich unterwegs sein können. Und was ich schön fand, ist, dass sehr, sehr viel mit Kreuzen beispielsweise auch gespielt wurde. Also du hast hier einen Anhänger, da einen Anhänger. Dann können Vampire ja nur sterben, wenn ihnen meines Wissens durchs Herz gestochen wird. Das ist ein großer Faktor. Dann werden sie eben verbrannt. Das spielt auch eine große Rolle. Verbrennung ist ja auch so ein Punkt, der da immer thematisiert wird. Also sie spielen da schon sehr, sehr arg mit den standardisierten klassischen Vampir-Charakteristika, die man so kennt. Aber gleichzeitig ist es natürlich irgendwie auch so ein Gesellschaftsbild, was du da hast. Also du hast diese Romeo und Julia-Story, die erzählt wird, weil es ist ja komplett verboten. Die Familien sind mehr oder weniger verfeindet. Und dann hast du es in einem sehr realistischen Ambiente angesiedelt. In Frankfurt, eben in der Bankenmetropole, wo du wirklich das Gefühl hast, man kennt dieses Szenario, man kennt, man hat das Gefühl, man ist in der Gegenwart. und gleichzeitig diese Zauberwelt mit dem Rummel, mit dem Stadtfest, was dann da gleichzeitig parallel spielt. Also sie haben das sehr schön eingefangen, dass du wirklich das Gefühl hast, das ist irgendwie nicht ein Jahrhundert vorher, sondern das ist wirklich im Hier und Jetzt.
Romeo und Julia ist ein gutes Stichwort. Das ist natürlich so eine ganz, ganz klassische Archetypgeschichte, die hängt, die steht und fällt natürlich auch immer so von der Chemie der Hauptfiguren und der Hauptdarsteller zueinander. Wie ist es da bei Love Sucks?
Ja, du hast jetzt natürlich, bleibt nicht aus, Damian Hardung ist mit Maxton Hoy jetzt zum Star weltweit geworden, so ein bisschen, also hat eine große Fangemeinde und da lebt es natürlich auch von der Chemie der beiden Darsteller. Jetzt vergleichst du das natürlich automatisch, es sind beides Liebesgeschichten miteinander und ich muss sagen, am Anfang, finde ich, ist die Chemie zwischen den beiden noch nicht so ausgeprägt. Das entwickelt sich, klar, aber am Anfang hatte ich nicht so den Moment, wo ich dachte, okay, die passen jetzt richtig, richtig gut zusammen. Das hatte ich bei Maxton Hall schon extremer. In dem Fall würde ich den beiden aber wirklich Entwicklungspotenzial zuschreiben. Es ist jetzt natürlich auch doof, dass er parallel zwei Liebesgeschichten laufen hat, die direkt hintereinander kommen, dass man das automatisch vergleicht. Aber nichtsdestotrotz, also für mich persönlich wirklich ein Gewinn an dieser ganzen Serie ist Havana Joy, die das mit einer extremen Intensität spielt und auch sehr als Figur sehr, sehr hart, sehr, sehr stark im Nehmen ist. Also das ist wirklich eine taffe Persönlichkeit und das verkörpert sie durch und durch. Also die ist für mich wirklich in dieser Serie so die Hauptentdeckung. Da habe ich mich wirklich gefreut über diese Performance.
Love Sucks ist in der ZDF-Mediathek verfügbar mit allen 8 Teilen.
Über 25 Verfilmungen gab es in den vergangenen 100 Jahren mindestens. Ich habe nachgezählt, also es sind über 25. Dracula ist immer wieder präsent gewesen und so ist er es auch in diesem Fall in dieser Folge. Es geht um Bram Stokers Dracula. Micha hat es anfangs schon angesprochen, ist bei Netflix verfügbar. Und wir haben vorher diskutiert, welchen Klassiker wir denn jetzt in diese Folge mit reinnehmen. Und du hast dich sehr, sehr schnell entschieden. Micha, jetzt musst du doch einmal verraten, warum ist es denn diese Version von Dracula geworden, die du gerne vorstellen wolltest?
Weil sie schon, auch wenn man weiß, es wurde schon so oft verfilmt, vorher und nachher, so eine Sonderstellung hat, würde ich sagen. Und ich bin jetzt gerade noch mal drauf gekommen, als du Twilight gesagt hast, steile These von mir, dass es Twilight vielleicht auch nicht gegeben hätte, weder die Bücher noch die Filme, wenn es nicht Bram Stokers Dracula als Film gegeben hätte. Weil das in meiner Wahrnehmung zumindest das erste Mal war, dass Dracula wirklich als dreidimensionale Figur gezeichnet wurde, also als eine gewisse Persönlichkeit, die auch letztendlich eine tragische Figur ist. Und das ist so der Kniff dieser Verfilmung von 92, weil sie anders als die meisten anderen Verfilmungen über Dracula vorher das aus seiner Perspektive erzählt. Also du kriegst ein Verständnis für die Figur, warum er so wurde, wie er ist und welche Leidenschaft ihn tatsächlich antreibt. Also auch klar, ja, das mit Leuten beißen und so und töten, uncool, klar. Aber du kriegst ein Verständnis dafür, wo das herkommt und wo diese Figur herkommt.
Ich glaube, wir können nicht voraussetzen, dass alle Leute, die uns hier gerade zuhören, auch wenn es ein Klassiker ist, mit der Story schon komplett vertraut sind. Deshalb würde ich dich doch einmal noch mal bitten, kannst du einmal kurz zusammenfassen, worum geht es denn in Dracula?
Das beginnt mit einem Prolog im Mittelalter in Transsilvanien und da gibt's halt diesen Ritter, sehr, sehr religiöser Ritter Dracul und dessen Ehefrau begeht Selbstmord. Was die Folge hat, dass sie von der Kirche verdammt wird, kriegt kein richtiges Begräbnis. Das führt dazu, dass Dracul sich von Gott abwendet, ihm frevelt und ein Kreuz schändet und schwört Rache und verbündet sich mit den Mächten der Finsternis. Wird dadurch zum Vampir. Dann fängt die Haupthandlung an, die spielt dann im 19. Jahrhundert und es geht darum, dass Dracula immer noch am Leben ist, eben durch diesen Bund mit dem Teufel und kriegt dann Besuch von einem englischen Anwalt. Der hat eine Verlobte und die gleicht Draculs Ehefrau oder seiner verstorbenen Ehefrau bis ins letzte Detail. Was dazu führt, dass sich Dracul als Graf Dracula aufmacht nach London, um sich mit dieser Frau zu verbinden und für ewig zusammen zu sein. Und er, Natürlich, also er muss weiter, um zu leben, muss er Blut trinken, kann Gestalten verändern, kann die Form eines jungen Mannes annehmen, als eines Greisen, eines Wolfes, eines Monsters und ist praktisch so ein Gestaltenwandler, der dann eben im London des späten 19. Jahrhunderts umwandelt.
Weißt du, was mich so ein bisschen stört, wenn ich jetzt mal so die ganzen Produktionen angucke, die wir haben? Warum sind eigentlich immer die Männer die Vampire und die Frauen die Sterblichen? Kann man das nicht mal umdrehen? Das zieht sich so durch alle Produktionen durch. Aber nein, der Mann ist das Gefährliche, was man nicht haben darf. Und die Frau ist die Sterbliche. Aber
ja, das sagt wahrscheinlich auch eine Menge über Geschlechterverhältnisse aus, dass man da das so gesehen hat. Und klar, das hat natürlich auch die Folge jetzt bei Bram Stokers Dracula, dass dann eben, dass der Frau, also der Hauptfigur Mina heißt sie, also die Verlobte des Anwalts und dann praktisch das Objekt der Begierde von Dracula, relativ passiv ist. Die wird gespielt von Winona Ryder, Dracula wird gespielt von Gary Oldman, also Star besetzt damals gewesen. Keanu Reeves spielt noch mit, Anthony Hopkins spielt Van Helsing, also diesen Vampirjäger. Also da war schon wirklich viel aufgeboten.
Wie groß waren die Namen denn damals schon? Weil ich habe da nochmal in Gary Oldmans Vita reingeguckt. Das ist von 92. Der hat davor jetzt zwar was gemacht, aber auch nicht die Welt. Und daraufhin habe ich mich gefragt, inwieweit hat dieser Film vielleicht auch bei vielen von denen dazu beigetragen, dass sie wirklich auf diese Popularitätswelle gekommen sind. Ich glaube, Winona Ryder, Beetlejuice war nicht so viel eher in den 80ern. Also die war in dem Genre ohnehin schon aktiv. Aber inwieweit hat Dracula die anderen vielleicht auch noch ein bisschen bekannter gemacht?
Bei Anthony Hopkins, der war schon ganz oben. Also Schweigen der Lämmer war schon vorher. Gary Oldman ist ein ganz gutes Beispiel. Und das vielleicht auch mal zu deiner Eingangsfrage, was jetzt den besonders macht, diesen Film. Hier zeigst du wirklich, im Großteil des Filmes zumindest, Gary Oldman als junger Mann. Der ist damals Anfang 30 gewesen. Auch das war eine neue Facette von Dracula. Also ich bin aufgewachsen mit Christopher Lee, der halt dann schon so ein Gentleman war oder so im gesetzten Alter. Und hier hast du wirklich dann einen jungen Mann, der eben auch dadurch nochmal eine andere Facette zeigt. Und bei Winona Ryder, für sie war das gerade so der Übergang von den jugendlichen Rollen, die sie ja auch gedreht hat in den 80ern, also so Teenie-Rollen, und dann eben eher in dieses Fach gehen, als erwachsene Schauspielerin ernst genommen zu werden. Und das ist natürlich dann eben eine Rolle in einem Francis Ford Coppola-Film, dann auch ein guter Schachzug gewesen. Ich meine, der hat vorher Der Pate gemacht, Apocalypse Now, war nicht mehr wirklich dann so im Rampenlicht, aber hat halt natürlich immer noch einen großen Namen gehabt um so eine große Produktion. Und das war sie tatsächlich, dann auch eben da grünes Licht zu bekommen.
Wenn ich das richtig gesehen habe, war das vorher sogar mal als Fernsehfilm geplant, oder? War das denn nicht Winona Ryder, die das dann angetrieben hat, das ins Kino zu bringen?
Genau, sie hat dann Francis Ford Coppola praktisch angeboten, wobei das auch eine schwierige Beziehung war, weil sie aus der Pate 3 ausgestiegen ist und immer noch schon schlechtes Gewissen hatte und sich gar nicht getraut hatte, Coppola anzufragen, weil sie die ganze Zeit dachte, er sei noch sauer auf sie, was wohl nicht mehr der Fall war. Aber ja, es sollte eigentlich als Fernsehfilm umgesetzt werden, aber wurde dann sehr viel größer. Also die Ausstattung ist tatsächlich echt was Besonderes. Zumal das eine Zeit war, 92, du findest keinen Ausschnitt oder keine Szene mit CGI. Das ist dann wirklich alles noch wirklich in der Kamera gemacht worden, im Bild. Und schön sehen, aber wo du gerade gefragt hast, wie groß waren die Leute? Also Winona Ryder spielt ja die Verlobte und dann auch die Ehefrau von Keanu Reeves. Und Francis Ford Coppola hatte mal erzählt, die haben diese Szene der Trauung in einer orthodoxen Kirche in L.A. gedreht. Mit einem echten Priester. Was dazu führte, dass du eigentlich davon ausgehen kannst, dass Winona Ryder und Keanu Reeves wirklich verheiratet sind. Also vielleicht nicht vor dem Gesetz, aber vor Gott. Was dazu führte, dass die beiden dann auch immer, dass Keanu Reeves dann wohl regelmäßig irgendwelche SMS von Winona Ryder bekommen hat, jahrelang, wo er mit Hallo Ehemann angesprochen wurde.
Oh, das also mag
hat dann
ich
auch
sehr.
Eine Nachwirkung gehabt tatsächlich.
Das mag ich sehr. Johnny Depp, sie war danach mit Johnny Depp zusammen, ne? Kam das danach, Edward mit den Scherenhänden?
Sie war schon vorher mit Johnny Depp zusammen. Der war wohl auch lange ein Kandidat für die Rolle des Anwalts, des Jonathan Harkers, die dann Keanu Reeves bekommen hat. Aber das Studio wollte wohl Johnny Depp dann nicht haben, hat sich für Keanu Reeves entschieden.
Ich hoffe, der war nicht eifersüchtig. Aber das werden wir wahrscheinlich niemals erfahren.
Nee, das werden wir nie erfahren, aber die sollen wohl einfach nur freundschaftlich verbunden gewesen sein.
Abschließend nochmal an dich die Frage. Er ist von 92. Ist dieser Film denn gut gealtert? Wenn du den aus heutiger Perspektive siehst, findest du, der macht noch genauso Spaß, wie er es damals gemacht hat? Ist ja keine Selbstverständlichkeit, so ehrlich müssen wir sein.
Das stimmt, und ich glaube, da kommt dem Film tatsächlich das entgegen. Ich meine, 92 war eine Zeit, wo es auch schon Filme mit CGI gab, so die ersten Experimente, also Terminator 2 und andere Filme, The Abyss und so, haben ja da schon mit experimentiert. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, dass du dann, als diese Effekte noch nicht so ausgereift waren, eben zu sagen, nee, wir machen das ganz, ganz klassisch. Also der ist super ausgestattet, dieser Film, weil es halt wirklich auch zum Anfassen noch ist. Die haben Oscar bekommen für beste Kostüme, für bestes Make-up, und das sieht man auch, also völlig zu Recht. Und ich möchte auch mal behaupten, dass Grusel sah nie schöner aus als in diesem Film. Das ist jetzt kein Film, wo das, also Blut fließt auch, aber es ist jetzt nicht so, dass du dich wirklich erschreckst. Das ist eher so eine Gesamtstimmung, die dieser Film hat. Auch sowas leicht Überhöhtes, auch so ein bisschen opernhaft. Muss man sich drauf einlassen, aber ich finde es immer wieder toll, diesen Film zu sehen. Und das ist halt wirklich dann, wenn es Horror ist, wirklich mit ganz, ganz viel Stil und einer tollen Besetzung und dieses wirklich schaurig Schöne trifft es da sehr, sehr gut, finde ich.
Bram Stokers Dracula ist aktuell bei Netflix verfügbar. Das war unsere aktuelle Sonderfolge zum Thema Halloween. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hätte auch noch viele, viele aktuelle Filme oder viele Klassiker gehabt, die ich gerne vorgestellt hätte, aber wir mussten uns auf etwas begrenzen und deshalb haben wir uns jetzt für diese Themen entschieden.
Ja, außerdem kommen ja vielleicht noch ein paar Halloween-Feste in den nächsten Jahren. Also da können wir dann noch mal aus dem Vollen schöpfen.
Ja, genau. Also wir können schon mal sammeln, was wir bis dahin alles noch mal als Klassiker vorstellen würden. Vielleicht werden einige aktuelle Produktionen bis dahin auch zum Klassiker. Wer weiß,
ab wann. Das habe ich mich auch schon langsam mal gefragt. Ab wann ist man eigentlich Klassiker?
Wie viele Jahre musst du auf dem Buckel haben, bis du dann bei uns in der Klassiker-Rubrik erscheinst? Ich weiß es nicht. Also Love Sucks bräuchte, glaube ich, noch ein paar Jahre, bevor das dann tatsächlich als Klassiker durchgeht. Ja. Aber wir schauen mal. Wenn ihr Gefallen gefunden habt, dann könnt ihr uns natürlich auch in den regulären Folgen immer gerne mit aktuellen Streaming-Tipps verfolgen. Wir sind immer verfügbar am 1. und am 3. Freitags des Monats. Also schaltet gerne ein. Wir freuen uns. Und genau, bis dahin wünschen wir euch ein schönes Halloween-Fest und hoffen, ihr habt eine schöne Zeit, bei der ihr euch ordentlich gruseln könnt und auch ein paar schöne Filme zum Streamen findet. Macht's gut. Tschüss.
Happy Halloween.